Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
A lovely man and always fun to be with. We had many great games and he is a fantastic player. A credit to Australian and World Darts. Michael van Gerwen. The darts world hasn't been the same with you not around. You always made me laugh every time we met. Stephen Bunting. One of the nicest, funniest people you ever wish to meet. You will be massive missed, that I'm sure. Sleep tight, my friend. Chris Dobie. The original. That's what you are in every way. So many moments shared between us. And to realize that was the last love you, brother, I will get from you. You have left your mark on the world. Devin Petersen. Not only a brilliant player, but a very nice man. Many times I played against him and laughed playing with him. You will be missed, Kyle, but never forgotten. Sein australischer Landsmann Simon Whitlock. Moin zusammen. Erstmal sorry für meine englische Aussprache. Aber ich denke, uns alle hat die Nachricht von Kyle Andersons Tod letzte Woche Dienstag sehr schockiert. Das waren gerade ein paar Tweets von Dartspielern, die ich mal rausgesucht habe. Und ich denke, in allen Tweets kann man immer wieder raushören, was Kyle nicht nur für ein richtig guter Dartspieler war, sondern vor allem, was er für ein wirklich feiner Kerl war. Vielleicht habt ihr beiden, Shorty und Elmar, auch noch ein paar persönlichen Geschichten von euch und Kyle, entweder aus Tournaments oder Interviews. Meine Ohren sind auf jeden Fall gespitzt. Game on!
So, das war der liebe Lennart, der uns aus Dortmund dieses Intro geschickt hat und das auch bei mir, vielleicht geht's dir genauso, Shorty, ich grüße dich, fast so einen kleinen Kloß im Hals verursacht hat und man sitzt hier mit Gänsehaut. Eine Nachricht, die uns vergangene Woche alle geschockt hat, die uns alle fassungslos gemacht hat. Kyle Anderson ist am 24. August überraschend plötzlich verstorben und das im Alter von 33 Jahren. Der Grund ist wohl Nierenversagen. Er hatte damit schon länger wohl zu tun. Er war Diabetiker und ist daran halt auch dann erlegen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 73 an diesem 30. August 2021 zu Game On, dem DAZN Darts Podcast. Auch wenn das natürlich Tage sind, an denen wir, glaube ich, alle so ein bisschen mehr nachgedacht haben, wo du plötzlich auch merkst, schau mal, das kann auch ganz, ganz schnell vorbei sein. Wollen wir natürlich auch die Grüße an Sportbuzzer raushauen. Shorty, Kyle Anderson ist tot. Einen, den wir beide kennen, logischerweise, den ich auch auf ein paar Exhibitions erlebt habe. Ein ganz feiner Kerl. Ein ganz respektvoller Mensch, wie ich ihn immer empfunden habe. Einer, der beispielsweise nie an dir vorbeigeht und dir kurz ein Hallo hinrotzt, sondern der immer stehen geblieben ist, dich kurz gedrückt hat und gesagt hat, hey, wie geht's dir? Und dir in die Augen geguckt hat.
Ja, eine ganz andere Art und Weise, Menschen zu begegnen. Ne? Ja, der hat das vorgelebt irgendwie, dass jeder irgendwie seine Zeit wert ist und auch jeder Kyles Zeit wert ist. Er hat ja immer sofort irgendwie ein Willkommensgefühl gegeben und immer gleich irgendwie, das alles ist irgendwie wichtig, was du sagst. Also nichts von ihm rutscht irgendwie runter und er geht weiter. So, wenn wir da an Markus Krebs denken, ne, wie ist es heute? Ja, Dienstag. Ja, wie geht's so? Ja, es ist Mittag. Was? Wie? Was? Also man hört nicht mehr zu. Ne? Aber da war, Kyle hat dir immer das Gefühl gegeben, ist wichtig, was du sagst. Auch wenn du sagst, ja, heute nicht so gut. Ja, wieso? Ne? Also er hat sich wirklich Zeit genommen und hat dir einfach vorgelebt, wie es sein kann, auch ein gefeierter Star zu sein, dein Sport auszuleben aber auch menschlich zu bleiben. Und das mit 33 ist einfach natürlich überhaupt indiskutabel. Das ist kaum Lebenszeit. Ja. Er hat sie trotzdem bunt gestalten können und hat diverse Ziele erreicht. Er ist Vater geworden, hat eine tolle Karriere abgeliefert und eine fürchterliche Krankheit. Wo er nicht der Einzige und auch nicht der Letzte sein wird, die diesen Kampf dummerweise verliert immer noch.
Ich habe an dem 24. August zwei, drei Nachrichten bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ich habe noch gestern mit ihm hin und her geschrieben. Also das scheint also wirklich auch ein ganz plötzlicher Tod und überraschender Tod für alle gewesen zu sein. Auch wenn irgendwie noch nicht offiziell bestätigt wurde, dass es Nierenversagen war. Aber das darauf scheint es wohl hinauszulaufen, das scheint es am Ende dann... Genau. wohl gewesen zu sein. Kyle Anderson, ich finde, er ist deshalb auch irgendwie so ein immer ein besonderer Typ gewesen, weil der ein Riesenopfer auf sich genommen hat, Dart-Profi zu werden. Der wollte also seinen großen Traum leben, hat sich ja damals 2013 über das Oceanic Masters für die WM qualifizieren können, holte sich 2014 dann die Tourcard und sagte, okay, ich werde in England leben, hat in Nottingham gelebt und ich werde den Abstand zu meiner Familie haben und werde diese Zeit einfach auch haben wollen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, da kann ich eine gute Kohle machen, da kann ich finanziell meiner Familie die Sicherheit geben. Er war einer, der, das hat er mir mal erzählt, beinahe täglich gerade mit seinem Sohn per Skype telefoniert hat. Die hatten eine feste Uhrzeit, wo sie sich immer wieder gesprochen haben. Und dass der dann, nachdem er im März 2020, also im vergangenen Jahr, da war er einer der ersten auf dem PDC-Circuit, der an Corona durch Covid-19 infiziert war, der dann ja auch nach Australien ging und dann gab er zu Beginn dieses Jahres seine Tourcard zurück. Also als er den Schritt auch dann gemacht hat, ich gehe zurück zu meiner Familie, weil wir merken gerade, es ist Ausnahmezustand, dann erwischt es ihn in dieser Art und Weise. Das ist schon echt brutal.
Es ist einfach unfair auch. Es fühlt sich stinkig unfair an. Es ist give it a go, life-changing moment, 2013er WM, 2014, er spielt den Neuner erst mit seinem Bruder da, sie diskutieren das offensiv, was kann ich jetzt aus diesem Klops, der mir da gelungen ist, machen? Ja, hol dir die Energie, hol dir die Moneten, dass du hier in Australien easy peasy life ab 45 machen kannst, indem du dir da, deinen Traum erfüllst, was ja noch alles machbar ist. Geht das hier in Perth, kriegen wir das hier hin oder ist da eine echte Chance in England? Und dann hat er eben gedacht, Mann, dann mache ich aus meinem Talent halt alles Mögliche und gehe diesen Schritt und werde Vollprofi, was natürlich brutalst ist, um diesen Cut in der Familie eben nicht so spürbar für die Kinder werden zu lassen, weil die auch heute anders groß werden, sind diese FaceTime-Anrufe, Skype-Anrufe und so natürlich heutzutage Gold wert. Einfach kaum besser zu beschreiben, dass du da wieder Kontakte findest und die auch sehen und Gesichtsmimik und all die Sachen, dieses komplette Paket bekommst und nicht nur einfach die Sprache.
Und ich,
das
und
ist
ich,
bestimmt auch super wichtig.
Und ich finde
wichtig
halt auch, du raffst auch, wie sich Kyle Anderson bewusst war, mein Sohn, der 10, 11, 12 Jahre alt ist, der braucht mich und der braucht mich täglich. Ich will ihm das Gefühl geben, ich bin da für ihn auch. Ne? Das genau. War ihm wahnsinnig wichtig. Und du sagst eben, das Leben ist nicht fair. Nein, das Leben ist auch nicht fair. Das ist nur jetzt so. Das Leben ist nicht
das
immer
ist,
fair.
So ist genau es. Genau so, ja.
Und das ist gerade, genau wie gesagt, jemanden erwischt, der so viel Menschlichkeit hat, der sich so um seine Mitmenschen gekümmert hat, ne? Ja, das ist schon hart. Devin Peterson sagte ja, das hatte Lennart ja vorgelesen, er hat seine Marke hinterlassen, das finde ich ganz schön. Er hat der Welt was hinterlassen, ne?
Ja, ganz genau. Es gibt Momente, an die du dich einfach erinnerst und mit einer diebischen Freude erinnerst und das hält 20, 30, 40 Jahre. Es ist immer wieder ein Turnaround zu sehen, weil Neuner auf der WM ist nicht jedem gelungen, ist ihm gelungen, ist im Original, ja. Der Mann, der quasi auch durch ethnische Herkunft absolut sein Land noch besser vertritt, im Statement vertritt, ohne dass das diskutiert muss, dass er auch down under ist, sondern zack, man weiß genau, das ist der richtige Fleck, wo man ihn als Original auch wirklich hinstecken kann. Also so, und dann leb mal deine Kultur hier aus und lass es krachen. Und er hat es krachen lassen, jahrelang. Er war großartig und alle erinnern sich wehmütig an ihn zurück. Und mehr kannst du nicht machen, als so einen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja. Also andere gehen von dieser Welt mit nicht so viel freundlichem Nachruf. Also da hat Kyle schon in seinem Leben alles aufrichtig gedreht.
Ja, und dann das nochmal, das zeigen ja auch die vielen, vielen Nachrichten. Das war wirklich ungewöhnlich, die gekommen sind von so vielen Spielern, die einfach ihr Bedauern ausgedrückt haben. Bevor wir vielleicht auf die Karriere von Kyle nochmal so ein bisschen eingehen, ein bisschen genauer eingehen, um ihn irgendwie auch da zu gedenken. Die Aktion von Damon Hatter, ihr wisst, kommt ja auch aus Australien, ist ein Schulfreund von Kyle gewesen. Der hat sofort die Idee gehabt, ich muss irgendwas jetzt machen. Ich muss die Familie auch finanziell unterstützen und hat die Spieler aufgerufen und aufgefordert, dass sie Sachen spenden, die dann gekauft werden und das Geld geht dann natürlich an die Familie. Ich finde das so cool, Shorty, weil Damon Hatter nicht gesagt hat, ach komm, das lasse ich Profis machen, meiner Marketingagentur oder das gebe ich nein, er hat das gemacht. Er hat es einfach runtergeschrieben, er hat die Spieler angeschrieben und es haben sich irgendwie alle gemeldet. Es haben sich auch Spieler gemeldet, die schon längst von der Tour weg sind, wie ein Kevin Painter. Der hat auch gesagt, ihr habt mein Shirt, ne? Und ich habe es bei Gaga gesehen. Es haben irgendwie alle mitgemacht. Und das liebe ich so an dieser Darts-Welt, das liebe ich so an diesem Sport, weißt du das? Die halten am Ende so zusammen. Ne? Das ist, sie wissen, gehören sie alle zusammen.
Ja, das ist ein gelebtes Miteinander. Das ist, wie gesagt, dieses Phänomen Darts funktioniert in Deutschland ohne deutsches Zugpferd, weil wir Leute haben, mit denen wir uns doch tiefer identifizieren können als mit all diesen anderen Sportarten, wo du so viel selber in deinem Leben aufopfern musst, um da gut zu sein. Und da hast du keine körperlichen Vorteile oder Nachteile durch irgendwelche guten sportlichen Leistungen, sondern es ist ein Konzentrationssport, der eigentlich in deinem Kopf stattfindet. Und wenn du diese Sachen ausblenden kannst, kannst du eine Weltkarriere starten, ein junger Mann mit 33 Jahren geht von uns und es gibt einen weltweiten Aufschrei, weil der Mann eben aus Ozeanien da schon seine Footsteps hinterlassen hat, also da auch einen breiten Bekanntheitsgrad erreicht hat und hier in Europa dann eben zu weltweiten Ruhm gekommen ist über die Plattform PDC. Und das ist in so jungen Jahren so ein weltweites Echo aufzurufen mit dem da mit dem Tod, ist nicht bemerkenswert, sondern das ist kolossal, wie die da zusammenrücken und die Familie hier nicht im Stich lassen und durch diesen einen Aufruf alleine diese Welle hier in Europa losgetreten ist. Ich möchte nicht wissen, was noch weltweit losgetreten wird, wenn sie in Australien losgehen oder im asiatischen Raum losgehen, um das auch nochmal irgendwie abzuschließen, weil jeder hat so ein bisschen natürlich auch diese junge Familie, seine Frau Tara hat nochmal den zweiten Sohn jetzt da vor kurzem erst gekriegt, da gibt es nochmal ein jüngeres Exemplar, also hat zwei Söhne gehabt und für den wollte er dann jetzt nicht nochmal diese Sache durchmachen, die ersten Jahre nicht da sein, sondern ich gehe jetzt zurück. Ich habe die letzten Jahre gegeben, was ich konnte. Es sind immer mal wieder Highlights aufgeploppt, auf die wir gleich noch kommen, aber es langt mir nicht, um da eine konstante Ansage zu machen, es ist weiterhin nötig, von euch getrennt zu sein. Oder ich schaffe es immer noch nicht, euch hier rüber zu holen, weil es eben noch zu teuer ist, weil es alles noch nicht so zu bewerkstelligen ist, wie er sich das gewünscht hat. Und dann irgendwann vielleicht Realismus reinkommt und sagt, so, den zweiten Sohn, den gucke ich aber beim Großwerden zu und versuche es über die Ozeanik-Tour wieder. Und so wie wir sagen, hey, wenn du es nicht ganz für die Tourcard reicht, dann spiel den europäischen Turnierkalender. Da sind es immerhin 8 oder 12 Turniere. Und das ist immerhin noch ein gutes Zubrot. Die Qualität hat er. So, und dann kommt die Krankheit mit aller Wucht, die da ist und all die Pläne. Ja, ne, der Mensch plant, der Gott lacht. So ist das nun manchmal. Ne?
Und was ich so bemerkenswert finde, er, der auf der einen Seite einen großen Schritt geht und sagt, ich ziehe nach England, ich bin die meiste Zeit nicht zu Hause, der steht bei allen Kollegen auch gerade für seine Menschlichkeit. Der weiß also, dass es nicht nur um Darts geht, sondern dass es um ganz viele andere Dinge im Leben geht und die manchmal viel, viel wichtiger sind als das Pfeile schmeißen. Und das zeigt uns der, der den Schritt macht und sagt, ich lebe aber trotzdem meinen Traum. Also das ist schon echt cool. Kyle Anderson, The Original. Der hat mit 6 Jahren mit dem Darts begonnen, ist durch seinen Vater zum Darts gekommen, hat schon mit 9 so seine ersten Turniere gespielt. Wir erinnern uns ja auch an seinen Bruder Bo, der ja auch bei der WM mit dabei war, der auch ein guter Zocker war, der aber sich nie dafür entschied, übrigens nach England zu gehen. Der ist immer in Australien geblieben. Kyle Anderson hat sich 2014 die Tourcard geholt. Also vielleicht nochmal, der hat sich für die WM 2013 qualifiziert, holt sich 2014 die Tourcard, entscheidet sich nach England zu gehen. Und wirft dann, das ist uns natürlich allen in Erinnerung geblieben, das war auch das Video, das jetzt durch die Social Media Welt natürlich geballert wurde, der Neuner im Alley Pally. Das werfen nicht viele, das haben noch nicht viele geschafft. Er hat das gemacht.
Geht nicht größer. Nee. Geht nicht größer. Das sind ja die Meilensteine. Es geht nicht größer. Und das in deinem Debüt. Du kommst da hin und dein Bruder sitzt da unten und applaudiert und der fliegt aus dem Sitz. Der hat ja bald einen Salto rückwärts aus dem Sitz gemacht. Das war ja einfach nur kolossal, was da abgegangen ist. Ja. Und diese Glücksmomente, die treiben auch sofort diese trüben Gedanken aus meiner Birne. Jetzt grinse ich gerade wieder von linkem Ohr zum rechten Ohr und sage, das war ein unfassbares Ding, weil du hast gedacht, naja, gut, der nächste aus Dreier, schauen wir mal in Ruhe zu und so weiter. Und dann spielt er dieses Randale-Spiel und haut auch noch den Neuner in die Wand und ja, sein Bruder macht diesen Wahnsinn auf. Es war einfach nur schön, also dabei gewesen zu sein. Das ist auch ein Glücksmoment, so der bei meiner Jungen noch, bei 2012 war ich ja ein bisschen konstanter denn an deiner Seite und das war ja auch einer der wenigen absoluten Highlights da bei der WM, wo ich sage, ja, guck dir das an. Da war ich, glaube ich, auch irgendwie 5 Minuten nicht ruhig zu kriegen in der Halle, weil es auch mein irgendwie fast erster Neuner war da. Und eben von so einem Typen, wo man das nicht mit erwartet hat. Und das war eben das Grandiose.
Und das war doch der Tag, an dem ja auch Terry Jenkins seinen ersten Neuner im TV warf.
Ganz genau.
Der auch nie den TV-Erfolg hatte, der nie den TV-Neuner warf, der ein Tier auf der Pro-Tour war, aber das im Fernsehen irgendwie nie so hinbekam. Also das war ein ganz, ganz toller Tag. Kyle Anderson hat 7-mal an der WM teilgenommen. Der hat 4-mal für Australien auch den World Cup of Darts gespielt. Häufig ja da an der Seite von Simon Whitlock. Und er war einer, der dann 2017 wahrscheinlich sein bestes Jahr hatte, hat so 130.000 Pfund dann auch eingespielt, konnte in 2017 Pro Tour Event gewinnen, gewann seinen ersten TV-Titel, seinen einzigen, das Auckland Masters, und war auch auf der World Series dann noch erfolgreich unterwegs. Der war von Mitte 2017, das hat jetzt auch Darts Orakel, diese Statistikseite nochmal rausgehauen, von Mitte 2017 bis Ende 2018 der Spieler mit den prozentual gesehen meisten 180ern in einem Leck. Ja, das war seine große Stärke, das Scoring. Ne? Ja. Er war ja auch dann lange Zeit in den Top 30 der Welt mit dabei, ist dann am Ende so ein bisschen rausgerutscht. Aber das sind so die Eckpfeiler seiner Karriere.
Ja, man weiß ja auch bei so Original nie genau, ab wann ging es bei ihm eigentlich so mit den Alarmglocken im Körper los? Ab wann ging es bei ihm so los, dass er nicht mehr auf seinem 30er-Schnitt, wo du sagst, er war unter den ersten 30 der Welt und dann ging das so langsam bergab, hat er da schon irgendwas gemerkt? Weil Kyle war kein Typ, der sich mit seinen Problemen dich belasten wollte. Kyle war einer, der dir deine Probleme wegnehmen wollte, der dir die immer wie ein kleines Lichtchen anzünden wollte und dir den allerschlechtesten Witz des Tages reingedrückt hat, nur um sich selber kaputt lachen zu können. Also ein kolossaler Typ, aber wann genau hat Kyle gewusst, ey, mit mir stimmt irgendwas nicht? Ist das irgendwie an seiner Karriere ablesbar oder nicht? Also ich will mich da nicht zu weit vorwagen, weil da reden wir über einen Zeitraum von fast 2 Jahren, wo das Ding ja sowieso im Stillstand war und davor so ein bisschen ging seine Karriere so, ja, es stagnierte, es ging nicht mehr weiter. Es war eine lange Wartezeit auf die Highlights. Ich glaube 2019 war das letzte Mal, nee, 2018, da war er im Halbfinale im World Cup mit dem Simon nochmal zusammen. Das war nochmal so ein bisschen juhu, juhu. Aber seitdem wartet er ja so ein bisschen auf den nächsten Leistungssprung und vielleicht hat da schon die Krankheit mal kurz Hallo gesagt oder reingecrasht und er hat dann andere Gedanken im Kopf und dann kommst du einfach nicht mehr selbst eben auf den Schnitt, um dich da unter den Top 30 zu halten. Vielleicht war da schon irgendwas im Pfeffer.
Er war ja nie der Konstanteste, aber er war immer einer, eben auch gerade aufgrund seines Talentes, der ein unglaubliches Niveau spielen konnte. Ja. Es steht aufgeschrieben, der registrierte höchste Average, den er gespielt hat auf der Pro Tour 2019, waren 111,3. Ich erinnere mich, er hat auf der Pro Tour, das ist damals aber statistisch nicht so festgehalten worden, weil es damals das einfach noch nicht gemacht wurde, der hat mal eine 136 gespielt, relativ früh. Eine 136 im Schnitt. Sein höchster TV-Average war die 103,37 beim Melbourne Masters 2017 gespielt. Er hat dann im März 2020 sein letztes PDC-Turnier bestritten. Das war ein Pro-Tour-Event und vielleicht noch so die Highlights auch. Viertelfinale UK Open 2016, Halbfinale EDC 2017. Das war das Jahr, als er dort auch seinen zweiten Neuner geworfen hat. Der hat 2 Neuner hat er im TV geworfen, 6 Neuner insgesamt in seiner Karriere geworfen. Also der hat schon viel erreicht und mit seiner leichten Drehbewegung im Unterarm, die uns immer so ein bisschen an Ronnie Baxter erinnert hat.
Absolut, an The Rocket, ganz genau. Das war so der mit am perfektesten nachgeahmte Wurfstil, der schon sehr früh auch erfolgreich war, Ronnie Baxter. Und dann kommt Kyle Anderson und zeigt uns das nochmal so richtig mit Feuer, weil der hat ja auch einen Wumms dahinter gehabt. Die sind da ja eingeschlagen wie Baumstämme, ja. Also das war eine ganz klare wirkliche Powerbewegung, die er da rausgeholt hat, diese letzte Kraft nur vom Unterarm bis zum Handgelenk, diese Schnelligkeit, das war Kyle Anderson, seine Wurfbewegung, Also da, die ist länger in Erinnerung geblieben als die von Ronnie Baxter, also von dem jungen Publikum, was wir da jetzt mittlerweile vom Fernseher bannen können, wird sich kaum noch einer an Baxter erinnern, an diese Drehbewegung, es gibt so ein paar Highlights.
Der war halt Ende der 90er so richtig gut, ne, Ronnie Baxter, ganz genau. Das war einfach 10 Jahre vorher und die Besonderheit von The Original war ja auch immer, ist der Einzige, der das auf der Tour macht, dass wenn er auf eine Bühne geht, er, bevor er die Bühne betritt, immer seine Füße nochmal abgeputzt hat. Ne? Kurz stehen geblieben auf der letzten Stufe, Füße abgeputzt. Das hatte so seine Ordnung, das sollte so sein. Ja. Mit sauberen Schuhen wird dieses Büro sozusagen betreten. Ja. Auch das irgendwie so eine schöne Marotte. Ne? So
genau.
So eine Kleinigkeit, aber irgendwie cool ist.
Ja, die machten ihn eigentlich zu diesem kompletten Verrückten, den man dann eben abseits des Ockys hatte. Er war ein konzentrierter Arbeiter, er hatte genau seine Ziele im Kopf, weil er genau wusste, eben, ich bin nicht hier, um nur Party zu machen. Natürlich, ein gewisser Teil davon muss auch ein bisschen im Spaß münden und auch mal fünfe gerade sein lassen. Aber am Ende hast du natürlich auch viele Momente, wo dich immer wieder daran erinnert, warum du da bist. Wie du schon sagst, die FaceTime-Nummer mit dem Sohnemann etc. Ja. Also hatte er immer schon ein Ziel, aber er wollte es in seinem Style erreichen. Ja, und wir reden von Darts, wir haben eine Karriere, die 30 Jahre dauern kann. Also ja. Sein Style wäre irgendwann vielleicht zielführend gewesen. Vielleicht wären irgendwann die Umstände so gewesen, dass er diesen 110er-Schnitt mal über ein Jahr hält und sich dann nochmal richtig reintankt in die ganze Geschichte. Also weil wir ja nun mal mit unserer Karriere nicht mit 33 zum alten Eisen gehören. Ja, da sind wir gerade gutes Mittelfeld. Wir sehen mit unseren aktuellen Weltmeistern, die sind Mitte jenseits der 40. Also alles im grünen Bereich gewesen für eine lange Karriere für Kyle. Ja. Auch eine brutale Nummer, ne? Wenn man das so Ende denkt. Also er ist ein sehr, sehr guten Mittelfeld gewesen, konnte so seinen Unterhalt bestreiten, aber eben noch nichts für fette Sprünge. Aber er hat die Geduld. In meinen Augen hätte er die Geduld gehabt, da sagen wir mal einen Fünfjahresplan sich aufzustellen und dann nochmal wirklich die zu zählen, mache ich es weiter oder nicht. Aber das Vermögen, das Spielvermögen, das hätte er gehabt auf jeden Fall.
Ja. Ja, wie gesagt, 2017 schon 126.000 eingespielt, 2018 auch über 100.000, 2019 noch 75.000, 76.000. Also klar, ja. Da konnte der auch Geld logischerweise nach Australien schicken, damit es seiner Family gut geht. Aber logisch, es war noch nicht das, was wir von den Top 5 oder Top 10 der Welt dann so kennen. Kyle Anderson, ich glaube, ihr merkt, dass der Kerl auch uns ans Herz gewachsen war, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der ganz enge Freund von ihm war, aber er war einfach jemand, der so eine große menschliche Wärme hatte und der einfach ein toller Kerl war, der immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Shorty, um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen. In Deutschland machen wir es ja immer so, wenn jemand stirbt, dann sagen wir, komm, jetzt sind wir mal eine Minute lang ruhig und wir sagen nichts und gedenken an ihn. Die Briten, so finde ich persönlich das zumindest, machen das viel, viel schöner. Die sagen nämlich, komm, lasst uns eine Minute lang applaudieren. Lasst uns ihm einen Applaus spenden. Weil das war doch, so habe ich, ich glaube, wir alle haben ihn grinsen, haben ihn lachend oder lächelnd vor uns, oder? Was hältst du davon, wenn wir einfach mal eine Minute lang applaudieren für Kyle Anderson? Hier bei uns bei Game On.
Da bin ich doch dabei.
So, einmal kurz durchatmen. Ich habe diese...
Da gehen die Gedanken noch mal kurz auf Reihe.
Ja,
das ist ganz cool.
Das ist ganz cool.
Man denkt dann irgendwie so vor sich hin. Ja. Das ist schon krass.
Ich habe das jetzt auch ein, zwei Mal bei Events erlebt. Das ging mir auch immer, das geht mir voll nah. Da kriege ich Tränen in die Augen und da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ja.
Ja.
Natürlich, und so ist das im Leben halt auch, geht das Leben ja weiter. Und wir werden in der nächsten Woche den World Cup of Darts haben. Wir werden die EDC haben, die European Championship. Das ist jetzt verkündet worden. Sie ist vom 14. bis zum 17. Oktober in Salzburg, in der Salzburg Arena. Kapazität von 3.500 Zuschauern pro Session. Das ist in Österreich offenbar möglich.
Okay.
Und vielleicht auch an dieser Stelle wegen des World Cup of Darts, den gibt's ja logischerweise dann live und, wenn ich das richtig weiß, auch exklusiv nur bei The Zone. Da werden so ganz allmählich jetzt auch die Nationen mit den Spielern benannt und kommuniziert, noch nicht alle. Bei den Top Guns gehen wir einfach mal davon aus, dass Schottland mit Ryan Anderson an den Start geht, dass die Niederlande mit MVG und Dirk van Dijvenbode, dass Wales als Titelverteidiger mit Gerben Price und Johnny Clayton spielen wird. England müsste laut Ranking mit James Wade und Dave Chisnell an den Start gehen. Die Deutschen natürlich mit Gabriel Clemens und Max Hopp. Jetzt hat Kanada festgezogen, Jeff Smith und Matt Campbell, die haben uns im letzten Jahr viel Spaß gemacht, waren im Viertelfinale, die werden als der Team Ginger antreten. Ninja. Dann ist es der Singapur-Slinger, Paul Lim, der sich in Jena sehen lassen wird, in der Sparkassen-Arena. Singapur spielt mit Paul Lim und Harith Lim, Kroatien mit Boris Kritschmar und Pero Lubic, Dänemark zum ersten Mal ohne Per Lausen.
Oh, ja, das eine ist, das Institution, ist wirklich ein, eine absolut. Eiche ist gefallen, ja. Oha.
Nils Oha. Heinze und Toft Jørgensen werden für Dänemark spielen, die Schweden mit Daniel Larsson und Johan Engström, Litauen mit Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas, die haben auch im letzten Jahr zusammen gespielt, Lettland mit Madas Rasma und Nauris Gleglu und die Finnen sind ja auch mit dabei, mit Kantele und Vejo Vinika. Das ist also wirklich nur so ein paar Nationen mal runtergenannt. 32 Nationen sind es insgesamt, die spielen werden und das Ganze.
Wer spielt mit Dimitri? Wer spielt mit Dimitri?
Gut, man muss von Kim Heibrecht eigentlich ausgehen, ne? Ach, du meinst das?
Ach so, nein, Gurbunov ran. Wir reden doch über den World Cup.
Ich sag schon Tosendorf.
Über Dimitri mache ich mir doch keine Sorgen. Der Mann, den wäre ich, wird wohl mit Kim spielen, klar, logisch. Aber wo ist denn Mr. Gurbunov?
Ja.
Jetzt sag mir nicht, du hast ihn außer Augen verloren.
Auf keinen
Fall.
Sag mir
nicht, du weißt nicht, wer mit ihm spielt. Ich, also meine Träne geht ja jetzt schon auf Reise.
Oh ja, das werden auf jeden Fall schöne Tage. 9. bis 12. September, der World Cup of Darts, die Team-WM. Die, finde ich, ist ja ein Turnier, das noch gar nicht so lange gibt, noch nicht mit der ganz großen Tradition, aber das einen großen Stellenwert bei den Spielern hat, dass das allen wichtig ist. Sie haben Bock, ihr Land zu vertreten und dann auch das einzige Turnier natürlich, in dem es zum Doppel kommt, was es ja auch echt spannend macht.
Richtig. Also das Format ist, eigentlich ist das überfällig. Ich finde es ja gut. Wir haben ja schon oft genug in der Vergangenheit gesagt und auch weiterhin in Zukunft werden wir das loben, dass sie so variabel sind und diese Highlights nicht immer nur 501 Doppel-Aus Banane ist, sondern dass du eben halt auch mit Doppel-In, Doppel-Out dabei hast. Jetzt hast du mit dem World Cup eine Doppelsituation dabei. Du hast eine andere Druckbelastung der Spieler. Du forderst mehr den Allrounder ab und das ist auch mal wieder spannend zu sehen, wie man so im Team agiert, wie man den Jungs dann auch gerne mal noch das Bild hinter den Kulissen gönnt, wenn der Kollege dann auf Doppel wirft oder eben nicht auf Doppel wirft. Das ist auch zu sehen, wie dieses, oh Mann, jetzt habe ich gedacht, der holt uns da raus aus der Misere und jetzt kriegt er gerade das 0-3. So eine Scheiße, ne? Und dann stehen dahinter, wie sie sich anfrotzeln und so. Ist eine tolle Einsicht in so eine Dataseele, wie gequält du eigentlich als Doppelpartner bist, die quasi diese Taktikvariante spielen. A gegen A, B gegen B und dann erst das Doppel. Ja, dieses erste Draufwarten, oh Mann, verdammt, jetzt bloß keine Scheiße bauen, damit der Kollege das entweder zu einem 2-0 macht oder wir uns noch über die Ziellinie retten, bloß nicht den Druck zu hoch hängen. Ne? Also es ist eine ganz andere Baustelle, ein wirklich sehr, sehr interessantes Turnier. Naja, und exklusiv bei DAZN geht ja kaum besser.
Ja, absolut. Wir haben heute noch einiges zu bequatschen. Du hast noch eine Menge zu erzählen von Paradarts, Shorty.
Ja,
bei mir gab es ja auch eine echte Scheißnachricht. Ja. Es ist letzten Mittwoch ist die Tour Transalp abgesagt worden. Und zwar genau dann, nachdem ich bei Max Walscheid, dem Rennprofi, Rennradprofi war, der die Tour de France, den Giro diesem Jahr gefahren ist, mit dem ich noch trainiert habe. Das war so cool. Davon erzähle ich gerne auch später. Hab mit dem auch Darts gespielt natürlich. Wir haben das Board dabei gehabt und mitgenommen. Und ich habe mich mit Max natürlich auch hier für den Podcast unterhalten. Weil ich logischerweise wissen wollte, was kann der mir noch für Tipps geben? Wie wird das sein für mich? Was ist der Rennradsport auch für einen Sport? Ist das wirklich nur physisch oder was spielt der Kopf auch für eine Rolle im Profisport? Mhm. Und ich würde sagen, wir haben so 15, 16 Minuten gequatscht. Wir hören da trotzdem rein, auch wenn die Tour Transalp abgesagt wurde. Und lauschen jetzt einfach mal dem Gespräch. Wie gesagt, ich habe ihn zu Hause besucht. Das haben wir in der Küche oder besser gesagt auf der Terrasse aufgenommen, das Gespräch. Und das war in Heidelberg. Max Walscheid, seit einigen Jahren Profi im Radrennsport. Also kurz mit ein paar Takten zum Radfahren, zur Tour Transalp und seiner Karriere. So, ich bin im wunderschönen Heidelberg. Ich bin zu Besuch bei Rennradprofi Max Walscheid, der mir den letzten Schliff, der mir die letzten Tipps geben soll, unbedingt für meine irrsinnige Aktion Tour Transalp 2021 ab dem 26. September. Max, vielen Dank erstmal, dass ich kommen darf. Gerne. Dass du dir die Zeit nimmst, mir mal auf die Füße sozusagen zu schauen. Max und ich, wir hatten eben einen scheußlichen Moment. Wir haben da zusammen gespielt. Wir haben ein Leck gespielt. Und dann... Er hat gewonnen. Ich habe verloren. Max hat die Doppel-2 getroffen. Max, grüß dich erstmal.
Hi Elmar, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir. Darts, man hat gesehen, du hast schon mal geworfen.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Stimmt. Ja, du bist groß, du bist 2 Meter groß.
Genau, knapp 2 Meter.
Knapp 2 Meter, 90 Kilogramm schwer, eher eine ungewöhnliche Rennrad-Profi-Figur.
Genau.
Aber das heißt, das sah auch ordentlich aus, was du beim Darts da gemacht hast. Also von der Bewegung her, man hatte den Eindruck, irgendwie er weiß, wo die Dinger hinfliegen. Sonst hätte er das scheiß Leck ja auch nicht gewonnen, ist ja logisch. Hat Darts und der Radrennsport irgendetwas gemeinsam?
Ja, vielleicht am ehesten die Nervenstärke. Also gerade eben war ich natürlich auch extrem aufgeregt, als es um den letzten Wurf ging. Und da muss man natürlich Nerven behalten, genauso wie im Radsport auch, vor allem jetzt für mich als Sprinter in einem Finale von einem Rennen.
Was heißt das genau, die Nerven behalten? Also ist eine Kopfsache. Wir reden vom, genau. Bei Darts immer von einem Mentalsport, wo es darum geht, dass du mit viel Selbstvertrauen agierst, dass du dir sicher sein musst, dass du das machst. Wo ist die Kopfsache im Radrennsport?
Ja, also was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass es im Radrennen auch ganz extrem um die Taktik geht, um die Positionierung, wo man sich aufhält im Peloton, also im Fahrerfeld. Und da muss man dann gerade in einem hektischen Finale, wenn es dann zur Ziellinie geht, die Ruhe bewahren, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ähnelt sich dann schon ein bisschen, weil im Endeffekt geht es eben nicht nur darum, die stärksten Beine zu haben, sondern auch am geschicktesten und am geschmeidigsten sozusagen zu fahren, um dann die Chance überhaupt zu haben, durch eine gute Position dann auch im Finale eingreifen zu können.
Wie wichtig ist so ein Faktor Selbstvertrauen, so auch die Überzeugung zu haben, ich mache das heute?
Ja, also schon enorm wichtig, vor allem deshalb, weil das Niveau im Radsport immer weiter ansteigt und bei vielen Rennen stehen wir mit 180 Mann am Start, wo theoretisch die Hälfte von gewinnen kann. Natürlich gibt es auch immer verschiedene Rollen für die einzelnen Fahrer. Nicht jeder ist dafür vorgesehen zu gewinnen, sondern manche sind auch nur dafür vorgesehen zu helfen. Aber generell muss man schon von sich selber auch überzeugt sein, um am Ende um einen Sieg fahren zu können, weil einfach die Konkurrenz so enorm groß ist und alle dasselbe wollen und auch einfach im Rennen extrem hektisch gefahren wird. Und da muss man einfach in jeder Situation auch dabei bleiben und sagen, ich kann das heute machen.
Ja. Vielleicht nochmal für die Max nicht kennen, seit einigen Jahren Radprofi, du bist in diesem Jahr die Tour de France gefahren, du bist den Giro gefahren, also diese großen Rundfahrten gefahren. Ist im Radsport, im Darts ist das ein wichtiger Punkt, die Demut, also ne, dieses nicht überheblich werden, jeden Moment auch wahrnehmen und immer wieder sich neu fokussieren und neu da sein. Mhm. Spielt das im Radsport eine Rolle? Also ich glaube, so Überheblichkeit nach dem Motto, ach, ich gehe es heute mal schneller an, so ich traue mir mehr zu, als ich vielleicht eigentlich im Körper habe?
Also ich glaube, die Demut, die lernt man im Radsport eigentlich automatisch, weil es ist wirklich ein Sport, wo man mit sehr großem Abstand deutlich mehr verliert, als man gewinnt. Also wenn man mal überlegt, wenn ein Fahrer ein Rennen pro Jahr gewinnt und das über mehrere Jahre in seiner Karriere, dann ist er grundsätzlich schon mal erfolgreich. Und bei in der Regel rund 80 Renntagen pro Jahr kann man sich ja dann überlegen, dann verliert man 79 andere Male und ist trotzdem ein guter. Insofern lernt man im Radsport schnell mit Niederlagen umzugehen und sich selber auch nicht zu sehr zu feiern, weil es eben auch schnell andersrum ausgehen kann. Und dadurch, dass der Sport so anstrengend ist und man sich so sehr auch im Training quälen muss, geht das, glaube ich, schon einher.
Ja. Was ist dein größter Erfolg?
Ich würde sagen, der Sieg beim Münsterland-Giro. Genau.
Ja. Der Laie würde eigentlich denken, es fährt derjenige am schnellsten Rad, der die stärksten Beine hat. Ist dem so?
Grundsätzlich auf jeden Fall, aber es kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Die Taktik, logischerweise auch die Radbeherrschung. Beispiel, wenn ich schneller durch eine Kurve fahren kann, muss ich anschließend weniger hart beschleunigen, weil ich mehr Geschwindigkeit mitnehme. Dann, was ich eben schon mal angesprochen habe, die Positionierung. Wenn man zum Beispiel um eine enge Kurve fährt, gibt es diesen typischen Ziehharmonika-Effekt, den man auch aus der Formel 1 kennt. Die vorne um die Kurve rumfahren, die können die ganze Geschwindigkeit mitnehmen. Die fahren schneller durch und hinten steht man dann an. Bei den Frühjahrsklassikern, bei den Rennen in Belgien sieht man das auch häufig vor den entscheidenden Sektoren, bevor wir in ganz enge Sträßchen reinfahren, gibt es hinten einen regelrechten Stau und die letzten Fahrer müssen dann teilweise schon mit dem Fuß aus dem Pedal ausklicken. Und in so einem Moment kann man schon fast sagen, es ist Rennen gelaufen. Also da muss man eigentlich über 200 Kilometer immer bei der Musik sein und immer vorne sein. Und da kommen noch ganz viele Faktoren dazu, außer der reinen Leistung, die man aufs Pedal bringt.
Ja. Du, wenn wir jetzt mal so allmählich in Richtung Tour Transalp gehen, ich bin ja noch logischerweise noch nie ein Rennen gefahren, noch nie so ein Amateurrennen gefahren. Wird das für mich schwierig sein, wenn viele Starter, es sollen bis zu 1000 Starter dabei sein, könnte das für mich Situationen geben, die mich aufs Ei legen?
Ja, also ich glaube, für dich ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass du von vornherein eine Gruppe findest oder ja einfach eine Position in diesem riesen Starterfeld, was irgendwie deiner Leistung entspricht, also wo du sagen kannst, okay, die Leute, die fahren ungefähr gleich schnell wie ich, die haben ungefähr mein Level. Und es ist auch besser, sich tendenziell ein bisschen zurückzuhalten und lieber der zu sein, der überholt, als derjenige, der überholt wird, weil so hast du das Fahrerfeld dann immer im Blick. Wenn du derjenige bist, der überholt, dann fährst du praktisch von hinten auf die Leute auf und bist immer in Kontrolle.
Ich fange also ganz hinten an, willst du mir damit sagen?
Ja. Also beispielsweise, wenn du jetzt bei der ersten Etappe am Start stehen würdest, dann würde ich dir das auf jeden Fall raten, weil im Endeffekt geht es ja auch nur darum, was für eine Zeit du fährst. Also wenn jetzt beispielsweise vor dir 900 Leute stehen und die rollen alle los, dann zählt deine Zeit ja erst in dem Moment, in dem du auch über die Startlinie rollst. Und insofern würde ich da auch erstmal gar keinen falschen Ehrgeiz irgendwie walten lassen, sondern das entspannt angehen. Du hast ja auch einige Etappen vor dir und das Rennen wird definitiv nicht auf der ersten Etappe gemacht, sondern du willst durchkommen. Und insofern würde ich dir raten, da von Anfang an jedes Korn zu sparen. Das ist auch so der Schlüssel bei den Grand Tours, die ich fahre, also Tour de France, Giro d'Italia, dass man da von der ersten Etappe an in den Situationen, die es einem erlauben, wirklich versucht, jede Sekunde zu sparen, wo es nur geht.
Okay. Das ist auch noch so eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Du sagst Tour de France, das geht über 3 Wochen in etwa. Was sind die harten Tage? Ist das, beim Skifahren sagt man oft, der dritte Tag ist der schwerste, da musst du aufpassen, da gibt's Verletzungen. Bei mir ist ja eine 7-tägige Tour. Ja, ja. Was glaubst du, welche Tage werden für mich besonders hart sein?
Also ich könnte mir vorstellen, dass für dich rein physisch der dritte Tag anstrengend sein wird, ohne dass ich jetzt das Profil kenne, aber da hast du noch nicht die Hälfte geschafft. Wenn du bei der vierten Etappe beispielsweise, wenn du da am Start stehst, dann weißt du, wenn ich es heute geschafft habe, dann habe ich schon mal mehr als die Hälfte rum. Und das ist eigentlich jetzt auch für mich immer so eine Benchmark, wenn man weiß, man befindet sich praktisch schon auf dem Rückweg, also man hat mehr als 50% geschafft, dann geht es vom Kopf her immer leichter. Wenn man aber dann schon am Anfang leidet und die ersten Tage werden schwierig, dann ist es immer hart, wenn man weiß, es ist noch mehr als die Hälfte zu fahren.
Bis wohin ist Spaß bei euch auch Tour de France und wo ist Qual? Oder ist Qual gleich Spaß? Oder?
Ja, also bei der Tour muss man tatsächlich sagen, das ist wirklich immer, ich bin jetzt dieses Jahr das zweite Mal gefahren, das ist immer erstaunlich. Man bereitet sich da monatelang, im Endeffekt auch jahrelang oder eine Karriere lang drauf vor, da teilzunehmen. Und dann steht man am Start und vielleicht haben es ein paar Leute mitverfolgt. Dieses Jahr ging es auch sehr, sehr hektisch los mit vielen Stürzen in den ersten Tagen. Das liegt daran, dass alle Fahrer natürlich dasselbe im Kopf haben. Alle sind top motiviert, haben ihr Bestes gegeben, um da zu sein. Und plötzlich liegt das halbe Fahrerfeld auf der Nase. Und dann denkt man von Anfang an schon so, das ist das, wofür ich mich jetzt monatelang gequält habe, um dann hier auf der Straße zu liegen. Das ist mir glücklicherweise dieses Jahr erspart geblieben. Aber das sind dann schon Momente, wo es eigentlich gerade erst losgegangen ist, wo man dann aber im Kopf dann schon stark bleiben muss und sagen muss, nee, ich fahre weiter, ich ziehe das hier voll durch und ich bin 100% bei der Sache. Und da kann schon von Anfang an ganz schnell vom Spaß oder von der Freude am Radsport dann auch in die Qual übergehen.
Ja, und von der Power her, also der Unterschied, wie fühle ich mich am dritten Tag und vielleicht am 16. Tag, ist es hinten raus wirklich, du gehst mit schweren Beinen schon wieder in die nächste Etappe rein?
Ja, also erstaunlicherweise geht es auf dem Fahrrad eigentlich immer relativ gut. Natürlich wird man immer müder, aber wirklich merken tut man es eigentlich, wenn man dann aus dem Bus aussteigt, aus dem Mannschaftsbus und die wenigen Treppenstufen runtergeht und man kann sich kaum auf den Beinen halten. Das wird dann in der dritten Woche dann schon extrem anstrengend. Ja. Oder wenn man im Hotel mal die Treppe hochgehen muss, weil kein Lift da ist. Es ist ja auch so, dass wir da wirklich nicht in den absoluten Luxusherbergen schlafen, sondern teilweise wirklich in sehr, sehr einfachen Campanino-Hotels, Und das ist dann immer eine Qual, wenn man von der Etappe nach Hause kommt, es gibt keinen Lift und dann muss man den Koffer die Treppe hochschleppen. Da kommt einem teilweise die Etappe leichter vor.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil das geht selbst mir als totaler Anfänger irgendwie so. Wenn ich fahre Rad und denke, oh, ging eigentlich. Und dann gehe ich die Treppe runter und denke, ach du Scheiße, die Beine sind richtig schön dick. Ja, ist gar nicht so einfach. Sag mal, diese Szene bei der Tour in diesem Jahr, als der Zuschauer da mit dem Schild und es diese extremen Stürze gab.
Ja.
Was denkt ihr, Vater? Da denke ich ja schon als Außenstehender, sind die noch ganz dicht?
Ja.
Das gibt's doch nicht.
Meinst du jetzt die Zuschauer oder die Fahrer?
Die Zuschauer.
Ja,
brutale Stürze, das war ja schrecklich.
Ja, es ist eine schwierige Balance, weil wir leben ja auch von den Zuschauern, von den Bildern, die so produziert werden in den Alpenanstiegen, in den Pyrenäenanstiegen, wenn man dann da so durch ein Menschenspalier durchfährt. Und es ist natürlich auch für uns Fahrer toll, wenn man von so vielen Menschen angefeuert wird, aber wie in jeder Sparte gibt es dann da eben immer ein paar wenige Prozent Chaoten und Leute, die sich dann selber produzieren wollen. Das ist natürlich schade, das ist auch sehr gefährlich. Für uns ist auch ein enormes Problem mit den Selfies, dass Leute sich auf die Strecke reinlehnen, um ein Selfie zu machen, und die unterschätzen einfach unsere Geschwindigkeit. Also wir fahren im Flachen in einem Finale oft 60 km/h und mehr, und wenn man dann auf einen zugeflogen kommt, dann kann man dem Zuschauer fast keinen Vorwurf machen, wenn der das nicht versteht, weil er selber noch nie so schnell Rad gefahren ist, aber auch aus eigenem Interesse sollte man da doch immer ein bisschen mehr Abstand zur Strecke halten.
Ja. Tour Transalp hat 7 Etappen. Zweimal heißt es ist die Kategorie 3. Mhm. Und das bedeutet, am ersten Tag ist es gleich eine Kategorie 3. 57 Kilometer, glaube ich, die Strecke. Mhm. Und Höhenmeter, jetzt will ich mich nicht, ich meine irgendwie um die 2000, kann das sein?
Wäre das viel? Über die gesamte Strecke.
Über diese Etappe.
Also über eine Etappe oder über die gesamte Rundfahrt sozusagen?
Nein, die gesamte Rundfahrt hat 18.000 Kilometer.
Ja, 2.000, das kann sein, ja.
Ist für mich das brutaler oder ist lieber 150 Kilometer Strecke und 3 Anstiege und dann sind es irgendwie 3.500 Höhenmeter?
Ja, gute Frage. Also ich meine, können wir ja gleich mal auf dem Fahrrad testen, ob du guten Berg hochkommst oder nicht. Aber generell ist es natürlich so, je mehr Höhenmeter du auf der Strecke hast, desto anspruchsvoller wird es. Und man kann ja dann ausrechnen sozusagen, wie viele Höhenmeter liegen auf einem Kilometer Strecke, und dann kann man grob abschätzen, wie schwer die Strecke wird. Aber generell du bist ja auch groß gewachsen, für einen großen Fahrer, je mehr Höhenmeter, desto schwerer.
Okay, also eher schlechte Nachricht, weil es 5 Etappen gibt um die 3000 Höhenmeter. Das Bergauffahren ist das eine. Ich höre jetzt auch in ein, zwei Rad-Podcasts rein, die auch sagen, auch das Abfahren ist gar nicht so einfach. Ich merke das schon bei mir mit den Rädern, mit den erhöhten, Felgen, dass der Wind echt Einfluss nimmt. Ja. Und wie schnell, da werde ich 70, 80 fahren. Also jetzt bin ich schon ein paar Mal auch so 60, 70 gefahren und merke auch schon, es wird wackelig, wenn Wind ins Spiel kommt.
Ja.
Und dann ist wohl auch die Frage mit der Bremserei. Ich kann nicht einfach die ganze Abfahrt bremsen, weil dann scheuert es mir die Bremse durch.
Ja, also da würde ich mir über den Bremsverschleiß würde ich mir jetzt in erster Linie mal keine Gedanken machen. Also erstmal, dass du eine sichere Fahrweise hast, ich glaube, wenn du den Lenker permanent stabil hältst, das ist dann auch ganz wichtig, dass du nicht zu sehr verkrampfst, dann passiert da vom Seitenwind her nichts, weil solange man jetzt nicht ganz extrem hohe Felgen fährt, die ganz viel Angriffsfläche für den Wind bieten, ist es eigentlich in Ordnung. Aber klar, du musst auf jeden Fall immer darauf achten, vor dem Kurvenscheitelpunkt gebremst zu haben und nicht in der Kurve zu bremsen. Das kennt man ja auch vom Autofahren, wenn man zu schnell ist, dass man nicht aus Angst auf die Bremse tritt, sondern versucht so durch die Kurve durchzukommen, weil je mehr Bremswirkung in der Kurve, desto eher rutscht der Reifen. Aber generell ist das eher eine Kopfsache mit den dünnen Reifen. Das hört man ja auch ganz oft, dass Leute sagen, wie kann man auf den dünnen Rädern so schnell fahren? Aber das geht tatsächlich schon und das ist eigentlich kein Problem, sondern es ist eher eine Kopfsache, eher Angst, dass man denkt, oh, die sind so dünn und da rutscht man weg. Aber tatsächlich klappt das eigentlich schon gut.
Ja, den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt jetzt auch auf meinen kleinen Türchen noch nicht, dass ich irgendwie dachte, irgendwie, die Reifen sind so schmal. Das andere, was mir sehr wichtig scheint, ist der Punkt Ernährung. Mhm. Ich hatte eine Tour, diese 150 Kilometer, wo ich hinten raus ganz schön abgekackt bin und gemerkt habe, ich habe einfach keine Maske dabei, ich wollte eigentlich noch zum Bäcker, kam nicht rein und dachte, komm, dann fahre ich halt die 40 Kilometer noch und habe aber hinten raus gemerkt, dann tat es echt weh.
Ja, ja.
Wie wichtig ist Ernährung für mich? Hast du da einen Tipp, wenn es auf diese langen Etappen geht?
Ja, also das ist für uns auch im Rennen super wichtig. Im Prinzip ist es so, du solltest vom Start weg kontinuierlich versuchen zu essen. Also beispielsweise nimmst du die Riegel mit und setzt dir so zum Ziel pro Stunde 2 Riegel zu essen, 1 bis 2 Riegel. Dann solltest du natürlich ein Sportgetränk haben, was Elektrolyte hat, aber auch Zucker drin. Wenn du dich jetzt genauer damit befassen willst, dann ist so ungefähr die Regel 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also dann kann man einfach auf den Produkten, die man dann zu sich nimmt, dann nachgucken, wie viel ist da drin und dann für sich selber zusammenzählen, wie viel muss ich davon pro Stunde zu mir nehmen, kombiniert natürlich mit dem Getränk. Und wichtig ist, dass du das regelmäßig machst von Anfang an, damit du einen konstanten Blutzucker hast und eine konstante Zufuhr, damit du nicht in so ein Tief kommst, wie du das gerade eben beschrieben hast und damit der Körper kontinuierlich Nahrung aufnimmt. Es bringt aber auch nichts, auf einmal total viel zu essen, sondern es gibt praktisch eine maximale Aufnahme an Kohlenhydraten, an Kalorien, die du aufnehmen kannst und alles, was du darüber hinaus dann zu dir nimmst, belastet nur den Körper und das kannst du sowieso nicht aufnehmen während der Fahrt. Insofern ist es wichtig, dass du da für dich selber eine gute Balance findest, aus Kohlenhydratzufuhr. Also Kohlenhydrate sind ganz wichtig, natürlich jetzt nichts Schwerverdauliches. Solltest jetzt weder Salat essen, wo nichts drin ist, noch solltest du irgendwie Proteinriegel zu dir nehmen, die du während der Fahrt nicht gut verdauen kannst, sondern einfach ja kohlenhydratreiche Kost.
Okay. Genau. Wie viel Kilo verlierst du bei der Tour de France?
Tatsächlich gar nichts. Also wir kommen praktisch von unserem Fettanteil so optimiert schon beim Rennen an, dass man eigentlich fast kein Gewicht verliert, also vielleicht mal ein Kilo über die gesamten 3 Wochen. Aber eigentlich verliert man fast kein Gewicht.
Okay. Wie viel Prozent gibst du mir, dass ich das schaffe? Wie ist die Chance?
Ich traue dir das auf jeden Fall zu. Es wird aber definitiv sehr hart und du musst dich sehr quälen. Aber ich denke, dass du da mental stark genug für bist. Und
das hast du gerade im Darts gesehen, ne? Als ich schon alle vorbeigeworfen habe.
Nee, aber ich denke, du hast auf jeden Fall den nötigen Ehrgeiz für und den wirst du auch auf jeden Fall brauchen, weil es wird auf jeden Fall Momente geben, wo du dich fragst, warum du dir das angetan hast. Ja. Das kann ich dir garantieren.
Die hatte ich jetzt übrigens schon auch im Training.
Ja, glaube ich. Und es wird bestimmt auch schlechtes Wetter geben und so weiter, aber du hast ein gutes Fahrrad, du hast einen guten Bekleidungspartner und insofern bist du da schon mal gut versorgt. Und wenn ich dir jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Tipp in Sachen Ernährung etc., Renneinteilung oder so weiter gebe, dann denke ich, bist du da von den Grundvoraussetzungen erstmal ganz gut vorbereitet und dann musst du da durch.
Ja, was für mich hängen geblieben ist, ich werde als Letzter ins Rennen gehen an der ersten Etappe und ich werde das Ding natürlich finishen, ist ja logisch. Max, vielen, vielen Dank. Es war sehr nett. Danke. So, das also mal der Blick so ein bisschen weg vom Dartboard. Und ich habe das ja auch am Ende dieses Takes gesagt, Max, der mir empfohlen hatte, als Letzter reinzugehen. Also hab die Leute vor dir, ne? Mach keine Hektik, fahr nicht vorne mit, die werden dich zu hektisch machen. Fahr's von hinten an, überhol die Leute, das ist ein viel, viel besseres Gefühl. Und dann. Wie gesagt, ich war echt Feuer und Flamme. Dieser Besuch bei Max Walscheid, der hat mich nochmal so gepusht, das hat so einen Bock gemacht. Ich war so heiß, bin ja auch dann am Tag danach, trotz dieser Absage, ich bin in den Südtirol gefahren, weil ich die erste Etappe einfach fahren wollte. Ich wollte auch jetzt dieses ganze Projekt irgendwie zu einem Abschluss bringen. Und diese erste
Etappe. Das waren, glaube ich, 47 Kilometer für 1470 Höhenmeter.
Ja, du bist gar nicht schlecht. Die Etappe.
Ja, das war, die Etappe ein paar hat, Zahlen habe ich mir versucht zu merken.
Die Etappe hatte 57 Kilometer und dann waren es 1800 Höhenmeter. Ich bin dann vom Hotel aus, ich bin so 35 Kilometer vorher los. Also am Ende hatte ich irgendwie, und auch zurück, ich hatte dann irgendwie über 100 Kilometer auf dem Tacho und über 2000 Höhenmeter. Du, ich war überrascht, Shorty, wie fucking steil und lang diese Pässe waren. Ey, gerade der erste Anstieg, mein lieber Scholli. Das waren 13-15%. Bei mir ist es so, der Typ, der mein Rad sozusagen eingestellt hat, hat mir damals gesagt, du brauchst unbedingt noch eine andere Übersetzung. Was du hier hast, damit wirst du die Tour Transalpen nicht fahren können, das wäre unmenschlich. Also und ich bin mit dieser Übersetzung auch in die Berge ran, mir war es egal, ich wollte einfach jetzt fahren. Also das habe ich gemerkt. Es war echt ein harter Kampf. Ey, du fährst die nächste Kehre und denkst, alter Falter, kann das auch mal ein bisschen flacher gehen? Also das waren 13-15% und anfangs habe ich noch gedacht, geh den Berg nicht zu schnell an. Das war überhaupt kein Thema, Shorty. Ich konnte nicht schnell angehen, weil es einfach so steil war.
Ja, ja, ich komme langsam so in so ein Bild rein, wo ich dich eher nicht wie unser Jan Ulrich im Sitzen den Pass raufarbeiten sehe, sondern du wirst sicherlich auf deinen Pedalen gestanden haben irgendwann, relativ nach kurzer Zeit, oder? Ich glaube nicht, dass man das im Sitzen tatsächlich so angehen kann, diese
Doch, ich fahre lieber im Sitzen. Das Problem ist, wenn du dann schon mal einen Kilometer oder zwei gefahren bist, deine Beine sind ja auch dicht. Und wenn du dann aufstehst, kannst du kaum im Stehen fahren, weil die so zu sind irgendwie, ne? Also
Okay.
Also es war hart.
Ja, gut, also dann, natürlich ist es auch für mich schmerzhaft jetzt zu sehen, dass du quasi ein anderes Beutetier brauchst. Also jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob wir jetzt großartig erhöhen müssen und dich jetzt zur Spanien-Rundfahrt anmelden. Oder es steht ja immer noch Tour de Gurbanov aus. Also du könntest die letzten 1000 Kilometer von mir aus über 1 Kilometer Höhenunterschied machen. Aber eben, das ist dann nicht Transalp, das ist dann Transsibirien. Aber es ist halt eine andere Herausforderung, aber es bleibt eine Herausforderung, mental wie physisch. Ja, mich zu ertragen, diese 1000 Kilometer im Nacken. Wir werden kein Tandem fahren. Ihr könnt euch die Ideen da draußen gleich wieder aus der Birne kratzen. Im Leben nicht. Außer ich kriege Tandem mit einem Voll-Elektromotor zuschaltbar. Sonst geht das hier gar nicht. So eine Nummer. Aber nein, das tut mir wirklich leid. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Du hast dich da festgebissen. Man hat deine Euphorie, deine Lust in den letzten Wochen gespürt und deinen Bock auf Veränderungen und voll rein in diese ganze neue Szene da. Und durch gutes Management Gottes Geschick hast du verrückte Leute kennengelernt, die sagen, Alter, dann tupp dich mal aus, aber mach das nicht, fahr die von hinten an, wir helfen dir dabei zu überleben auf diesem Sattel in dieser Tour, dass du essen, trinken und das alles lernst und wie du deine Birne freikratzt, musst du selber erleben, aber das und das wären so ein bisschen Hilfsmittel und so, und ich hätte es mir gerne reingezogen, weil auch ich ja absehen kann, dass es dann irgendwann umfangreicheres Infomaterial für den Einblick in die mentale Werkstatt Sport gibt, also du hast dann verschiedene Ansatzpunkte, du fängst dann mit deinem Tennis, deinem Darts-Programm und jetzt noch den Radsport an, das in einen Pott so reinzuhalten und mal zu vergleichen, was hat mich damals dahin gebracht, was hat mich in meinem Job mit dem Dartsport, mit dem Verständnis für den Sport dahin gebracht, was ist mit dem Radsport, wieso hat er mich jetzt im späten 40er-Jahres-Rhythmus nochmal irgendwie so angebockt, hier Rad zu fahren, was peitscht mich da, was ist da der mentale Aspekt und mit den Aussagen, dass Darts so wunderbar in ein Leben reinzuziehen ist und da diese kleinen Punkte des Lichtanzündens da ist, finde ich einfach grandios neugierig machend. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre eine coole weitere Erfahrung, die da aufgearbeitet wird. Aber die ist ja, denke ich mal, da muss ich dich jetzt dummerweise wieder zu Wort kommen lassen. Ist ja wohl noch ganz aufgehoben wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke mal.
Also ich lache jetzt auch drüber. Ich war echt geknickt. Also an dem Tag, weil du kriegst ja auch eine lieblose E-Mail vom Veranstalter nach dem Motto, hallo Elmar, wir müssen die Tour leider absagen. Ah, das ist ja super. Ich habe uns die letzten 8, 9, 10 Wochen 5-mal die Woche auf dem Rad gesessen. Ich bin über 2000 Kilometer gefahren. Ich war in Köln, ich habe mir extra ein Rad geholt und ich gebe Alarm und fahre nach Heidelberg und mache alles, damit ich das irgendwie schaffe. Und das war echt, da habe ich echt Frust geschoben und ich bin froh, dass ich in Südtirol gefahren bin und das irgendwie abgeschlossen habe, weil das Bock gemacht hat. Belastung war echt hoch. Ich hätte aber am nächsten Morgen auch wieder aufs Rad gehen können. Also das Gefühl war schon da. Von daher werde ich es einfach im nächsten Jahr angehen. Im Juni 2022 ist dann die Tour Transalp 2022 geplant. Und ich habe jetzt auch mit BMC, dem Radrennstall, mit Fabian Jeckel da nochmal gequatscht. Der ist so cool, dem gefällt das so, dass ich mich auch da so reinfeite, der auch sagt, ey Mann, vielleicht nehme ich dich mit zum Giro, gucken wir uns eine Bergetappe mal gemeinsam an. Es gibt auch noch andere Rennen, das muss ja nicht diese 7 Tage direkt sein. Ne? Hat mir beispielsweise vorgeschlagen, es gibt in der Schweiz ein Rennen, das könntest du übermorgen fahren, wenn du willst, 280 Kilometer mit 6.500 Höhenmetern an einem Tag. Ist ja, bist du geistesgestört oder was? Wie soll ich das denn machen?
Ich sage ja, Geheimwaffe Elektromotor. Ja. Ich weiß, dass BMC das sicherlich nicht hochhängen will, aber Elektromotor könnt ihr sicherlich in diesem aerodynamischen Rahmen, den ich da gesehen habe, da muss doch eine Batterie reinpassen.
Aber das ist der Klassiker genau passiert. Ich war dann der zweite Pass, ist der Furkelpass. Auch der geht irgendwie 9 Kilometer oder was, wirklich steil hoch. Und ich habe so die letzten Kurven und sehe auch schon das Schild, kommt ein Typ mit einem E-Bike an mir vorbei. Und wir halten beide am Schild an und der steht oben und feiert sich dafür, dass er diesen Pass gefahren ist. Ich sag, Schatz, du hast einen Motor dran. Ich fahre seit 90 Kilometern hier rum und bin wirklich froh, dass ich hier oben angekommen bin. Oh Mann, ist lustig. Foto wollte er machen, alles. Fährt mit dem Moped den Berg hoch und sagt, ich bin oben angekommen. Ey, das ist echt gut.
Ja, er musste sich erstmal die Fliegen aus dem Gesicht pulen, weil der Geschwindigkeit hier den Pass hochgeballert ist. Über nix. Er hatte seine Snacks frei aus. Ja!
Oh Mann. Shorty, erzähl Paradise. Naja, gut, was ist los?
Das ist natürlich der Überschwung eindeutig zu Paradise, weil ich aus dem Lachen nicht rauskomme. Das sind ja so kolossale Typen, das ist ja crazy. Das war ja einfach nur Stimmung von A bis Z. Das Paradat Team Germany war jetzt zu Besuch beim erfolgreichsten Achterteam der letzten 15 Jahre gegen DC Fegesack.
Ach, das ist Fegesack.
Und uns schön.
Ist das Fegesack? Ach, das ist Fegesack. Fegesack. Der Erfolg, ja, das habe ich noch nie gehört, die Formulierung.
Das ist im Norden von Bremen, ja, ist eine schöne, verschlafene kleine Stadt. Da gibt es diverse Menschen, die leidenschaftlich gut Dart spielen und das auch sehr erfolgreich gemacht haben in den letzten 15 Jahren. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast mal. Müsste ja auch irgendwo in deinen Archiven liegen.
Ja.
Das Fegesack ist eines der erfolgreichsten
Teams. Mit F, ne?
Naja, egal. Wir haben mit auf jeden Vogel Fall auch F, unser Schärflein dazu, unser Schärflein dazu beitragen dürfen, durch die Erfolgsstory Paradat Team Germany, die es jetzt wirklich hinbekommen haben, quasi an der WM teilnehmen zu können, durch diesen, wie schon am Anfang auch jetzt besprochenen, super positiven Effekt der Community Dartsport, die gesagt haben, so machen wir es, wir halten einfach alle zusammen, legen Geld in die Mitte und lassen den Traum für euch wahr werden. Und das ist gelungen. Da gibt's natürlich von mir ein fettes Dankeschön und auch ein bisschen Applaus von vorhin noch mit reinspielen für diese Leistung der Community, dass sie den Protagonisten da wirklich die Möglichkeit gegeben haben, sich da für Deutschland in die Bresche zu schlagen. Und wir haben dann gegen die Jungs gespielt, durften sie kennenlernen, von Gabi Wert über Ralf Quintau und ich habe nicht alle Namen im Kopf jetzt, aber es war ein Riesenspaß. Armin Wilhelm war auch das sind so ein paar Favoriten, haben wir auch in dem Team, wo wir sagen, hey, das ist echte Konkurrenzfähigkeit da.
Das wollte ich jetzt
gerade hoffen,
fragen.
Wir drücken den Daumen als Team Fegesack. Also 2-3 Medaillen wären wohl von uns gerne gesehen, aber ob sie umsetzbar sind, entscheiden natürlich die Spieler, aber die Möglichkeit ist da. Ja. Also das Team ist gut genug, ist konkurrenzfähig und wir freuen uns alle wie Bolle für sie und natürlich auch auf die Berichterstattung, die dann natürlich nach dem Wochenende stattfinden wird. Wieder in allen Social-Media-Plattformen wird es geteilt werden und sie haben die Summe sogar etwas überstiegen, die sie gebraucht haben für dieses Event, was ja einfach nur wunderbar in den Kram passt, weil im November ist dann die EM in Ostende und da geht natürlich dasselbe Spiel in Grün los. Wie sich das dann nachher da gestaltet, wird Paradat natürlich selber kundtun und wird auf ihren Plattformen jetzt selber aktiv unterstützt und supportet aus allen Ecken Deutschlands, was einfach nur großartig ist und auch großartig sich anfühlt für unsere Spieler. Die werden mit einem sehr guten Gefühl darüber fahren und wir hatten einen tollen Abend. DCP gesagt, hat sich sehr gut präsentiert. Wir hatten ein funktionierendes 9-Mann-Team da, haben gegen 15 Paradater gespielt, 2-mal gegeneinander gespielt. Die Ergebnisse waren eher sekundär, sondern das Miteinander ausprobieren, quatschen, Fotos machen und sich einfach gut fühlen, den Tag genießen, das war dann doch irgendwann im Vordergrund, weil dieses pure Gegeneinanderkämpfen ist einfach nur Begleiterscheinung an diesem Tag gewesen. Aber es macht es Spaß.
Schaut, jetzt mal, die eine Frage ist, wie gut spielen die? Und erklär mal.
Ja, also die sind konkurrenzfähig.
Nein, jetzt auch. Was spielen die? Spielen die einen 60er Average? Spielen die einen 70er Average?
Oder? Ja, also die liegen so bei 75, 80, Mitte 80 sind 1, 2, 3 von denen, die da ganz vorne mit dabei sind. Aber der grobe Schnitt liegt so bei, was weiß ich, 45, 60 da in ihren Kategorien, wo sie halt unterwegs sind. So, und das jetzt 1-1 rumzurechnen, ist einfach nicht so ganz schnell machbar, was da wirklich jetzt weltweit konkurrenzfähig ist, weil das ein breites Spektrum ist, aber dieser Verband ist auch noch relativ neu. Die sind noch gar nicht so großartig aufgestellt mit irgendwelchen Statistik-Wunderländern. Da bin ich überhaupt noch nicht drin in dieser ganzen Szene. Ist aber auch nicht mein Begehr. Es geht mir nur darum zu sagen, sie sind da, sie können dahin und wir haben konkurrenzfähige Spieler in diesem Team. Also ich hoffe auf mindestens eine Medaille. Ja. Und wenn wir das hinkriegen, wäre das einfach nur großartig. Aber diese Jungs und Mädels, die dahin fahren, sind absolut konkurrenzfähig. Das ist kein Kanonenfutter. Die werden da zeigen, was Deutschland mittlerweile paradatmäßig zu leisten imstande ist. Definitiv.
Aktuell laufen ja auch die Paralympics und die ziehe ich mir auch zwischendurch rein, weil ich das toll finde. Erklär mal kurz, wie läuft das ab, wenn wir einen Rollstuhlfahrer haben? Dann hast du die Oggi-Erhöhung. Wie läuft das einfach ab?
Also die im Detailgeschichten, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, weil die WDA, das Civil Darts Association, die hat ihre eigene Vorgabe, das ist eine Firma, das ist kein Verband. Seine Firma, die die Vorgaben gibt, so und so viele Leute brauchst du als Betreuer, deswegen ja dieser gewaltige Toss.
Okay.
Weil das diese Firma vorgibt, das ist kein Verband, sondern die sagt, das und das und das musst du in den Richtlinien haben. Dann haben sie ihre Grand Prix und normalen Spieler, das heißt sogar, ob du eine Depression hast, ein amputiertes Gelenk oder sonst was, wenn du stehst, bist du ein Grand Prix-Spieler und ansonsten bist du ein sitzender Spieler, ein Wheelchair-Dart-Spieler. Und da haben sie natürlich verschiedene Höhen, die sie vorher aber auf einer internationalen Geschichte festgelegt haben. Ich weiß die Dinger natürlich nicht im Detail auswendig, weil das war auch nie mein Antrieb.
Dass wir
den Paradart mit ins Licht rücken und das als unsere Gemeinschaft des Dartsports mit ansehen und dass die da hingekommen sind. Und das war für mich wichtig. Ja. Wie sie jetzt im Einzelnen aufgestellt sind, wie sie untereinander sich aufgeteilt haben, ist mir noch nicht bekannt. Aber das ist ja alles nachlesbar auf deren Seiten und das in deren eigenen Erklärungen, kleinen Steckbriefen, wer sie sind, was sie machen, was ihr Antrieb war, wie sie sich drauf freuen und all sowas kann man alles unter paradart.de mittlerweile auf Instagram, Facebook überall nachlesen. Ja. Da gibt es gute Erklärgeschichten und auch der Werdegang, also welche Höhe beim Sitzdarts sozusagen dann einzuhalten ist. Das ist alles international geregelt und da sind wir in unseren Klassen eingeteilt und dann sind sie da unterwegs. Also ich bin einfach sehr gespannt drauf, aber sie sind definitiv konkurrenzfähig. Das haben wir jetzt auch an dem Wochenende gesehen.
Ja.
Und die ehemalige normale deutsche Nationalspielerin Bianca Strauch ist mittlerweile Paradart-Nationalspielerin und auch da rechne ich mir viel aus, weil sie war schon international sehr konkurrenzfähig, als sie quasi noch nicht zum Paradart gewechselt ist und da wird sie sicherlich für Furore sorgen. Also rechne da für den Paradartsport ein sehr, sehr positives Ergebnis und einfach, das wird ein toller Bericht, da bin ich sehr gespannt drauf und ich hoffe ihr auch.
Also da echt auch nochmal Kompliment irgendwie an dich und an euch. Das, was du gesagt hast, so, wir wollten das einfach mal ins Licht rücken und wir wollten die mal in den Mittelpunkt schieben. Das habt ihr, glaube ich, jetzt in der Dartszene geschafft. Und irgendwie wissen wir jetzt auch alle, die marschieren dahin und ich drücke ihnen echt die Daumen, dass sie da eine gute Zeit haben und vielleicht ist es tatsächlich auch noch so ein bisschen gekrönt mit sportlichem Erfolg, mit Edelmetall, das wäre natürlich sensationell.
Das wäre einfach nur großartig, ja. Aber wie gesagt, also sie sind da, das ist die Message da draußen, sie sind da, egal was für Querelen es da gab, egal wie, wer auch immer sich beflissen gefühlt hatte, irgendwas dafür zu tun, danke. Großes Danke, nichts anderes. Ja. Und wir sind von Shorty Merchant einfach nur begeistert über das Echo, was da so gekommen ist und auch über die Designs dieser Shirts, die wir machen durften, all die Sachen. Also es ist einfach sehr, sehr positiv gelaufen mit dem Nationalteam und jetzt freuen wir uns einfach für die Jungs. Und ja, so das sollte so ein bisschen das Licht anzünden da draußen wieder nach all diesen Fürchterlichkeiten, die wir mit Kyle erlebt haben, mit dem Transalp, die du da vors Knie geschossen gekriegt hast, all dieser auch immer mal wieder traurige Effekte in so einer Woche kann bekämpft mit positiven Gedanken aufgefressen werden und da wie gesagt, wir gucken in die Zukunft, wir haben tolle Turniere in Aussicht mit dem World Cup, der jetzt ansteht, wir haben wieder Veränderungen in der Geschichte, wo wir jetzt hier mit dem nächsten Turnier hinkommen, was du gesagt hast, die EDC ist jetzt gesaved in Deutschland, also von daher wird es ja einfach einfacher.
Ich fand den Satz ganz gut, ich habe den auch gepostet, weil der so passend war, auch jetzt in meiner Situation und dieses, wenn dein Plan nicht aufgeht, verändere nicht dein Ziel, sondern verändere den Plan. Also, ne, und darum werde ich den Plan verändern, werde das Ziel beibelassen und werde dann im Juni halt die Tour Transalp fahren. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten mit Corona, wo wir unheimlich oft merken, wir müssen den Plan verändern, weil irgendwas dann doch nicht geht, obwohl wir uns so drauf gefreut haben. ist, glaube ich, eine gute und wichtige Art und Weise und Herangehensweise an solche Situationen. Wenn ich dich sehe, Shorty, ich weiß gar nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich denke immer nur an Reha. Ich denke immer nur, Gott, was macht denn jetzt? Wie geht's Ihnen denn? Ist alles gut?
Es ist der Endspurt. Es ist einfach brillant zu bemerken, wie dieser ganze verlodderte Knochengerüst irgendwie wieder stabiler wird, wie man durch Übungen, durch permanente Wiederholungen auch im Bereich Gesundheit einfach wieder stabiler wird und ein bisschen mehr klarkommt. Also ich werde immer stärker vom Bein her, ich kann immer länger drauf stehen. Ich bin jetzt so nur noch mit der Orthomane unterwegs, so nennt sich diese Schiene zur Verstärkung des Kniegelenks, aber die wird jetzt diese Woche abtrainiert. Da ist dann auch der Ofen aus, dass ich da irgendwelche Ausreden habe, damit der Kopf wieder funktioniert, weil dieses eine Treppe runtergehen, knickst du dein Knie ein. Wenn du es bewusst machst, weißt du, wo da die Schwachstellen sind und wo du dich in so eine Millisekunde im freien Fall bewegst, um dann wieder anzukommen und dann wieder Millisekunde freier Fall. Und das hast du nur, wenn du deinen Knien nicht vertraust. Und wenn du deine Birne dann nicht ausschaltest, dann läufst du die ganze Zeit wie so eine Ente das Ding runter oder du kommst wieder in diesen halb fliegenden Modus rein. Und darum geht es jetzt nochmal, wieder so die letzten kleinen Barrieren in der Birne abzuräumen, dass du wieder Stabilität hast, dass du wieder Muskeln hast, um dich nach links oder rechts zu bewegen, ohne drüber nachzudenken. Das ist jetzt so dabei. Also diesen Monat wird jetzt genutzt, um weiteren Muskeln in diese offenen Stellen reinzukriegen, wo mal Muskeln waren, sollen wieder welche hin und das aber bitte in so einem Tempo, dass sie das Knie nicht um Ohren fliegt. Also ich bin guter Dinge, dass wir da unsere Zielvorgaben erreichen und ich denke, ich bin guter Dinge im Januar schon zu sagen, das wird wohl Q-School Versuch Nummer XY für Shorty werden. Die Ausreden sind weg, ich werde bis dahin definitiv fit genug dafür sein, ja.
Das klingt doch gut, ja.
Ja, freue mich auch drauf.
Du, ich hatte eine ganz schön, keine wilde Woche, aber es war einfach echt viel los mit Heidelberg, mit Südtirol. Jetzt war ich ja gestern, also heute, da wir das aufnehmen, hier das gute Stück, ist es der Montag, der 30. August. Und ich war gestern noch in Mainz, ZDF Fernsehgarten. Ja. Ich war auf dem Lerchenberg. Und ist wirklich, ich bin ja gar nicht so oft dort, ein, zweimal im Jahr darf ich da mit der lieben Kiwi moderieren und die ist einfach auch eine Kanone, ist eigentlich eine Wumme mit einer lustigen Klappe und einer großen Klappe und das macht echt immer Spaß. Viele fragen mich immer, wie kannst du zum ZDF-Fernsehgarten gehen? Ja, das ist geil.
Ich war auch einmal da. Das ist echt witzig. Es ist riesengroß. Ja. Wir haben es ja vor wie im Teletubbyland irgendwie. Das ist riesengroß, kleine Berge, kleine Hügel. Und dann haben die mich so weit von der Kiwi weggestellt, ja, dass ich in meinem Super-Slobo-Gang also angefeuert wurde von jedem Assistent und Helfer. Ich möge doch endlich meinen Arsch bewegen, um bei Kiwi endlich mal anzukommen. Ich sage, Leute, dann stellt mich nicht 500 Meilen weg. Ich bin Dartspieler. Ich gehe normalerweise nach 2,37 Meter drehe ich mich um. Ich sage, ich laufe noch nicht 500 Meter geradeaus. Was hatten wir da für Diskussionen? Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ja. Ich habe zu viel Zeit verbrannt alleine von meinem Weg. Hallo, da ist Thomas Seiler. Oh, 5 Minuten später. Ach, jetzt ist er auch da. So groß ist die Bude nun mal.
Ja, ich meine, wenn das voll ist und wenn normaler Betrieb ist, sind da 7000 Zuschauer. Das ist echt, das ist Alarm. Ja, das ist groß da, ne? Mit verschiedenen Bühnen.
Ja.
Und hat auch gestern echt Bock gemacht, weil es war eine Rekordesendung. Es geht dann immer, ich werde mal reingeholt, wenn die stellen so ganz spezielle Rekorde auf, wenn irgendeiner eine besondere Fähigkeit hat, dann kann er das machen. Beispielsweise hat gestern ein Typ Fußballtore per Salti rückwärts erzielt und zwar 12 in einer Minute. Hat so ein ehemaliger Bundesliga-Turner, der das gemacht hat und damit auch einen Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde sich gesichert hat. Hat noch nie einer zuvor geschafft. Ja, also wie gesagt, einfach ist einfach nett, ist einfach cool. Macht echt Spaß. Du, die nächste Woche von daher bei mir ein bisschen ruhiger. Und dann ist ja die Woche drauf, wie gesagt, der World Cup of Darts, aber wir werden uns ja bis dahin noch einmal hören und werden dann hoffentlich auch bei der nächsten Folge ein bisschen genauer wissen, welche Teams jetzt wirklich am Start sind. Werden wir Gary Anderson tatsächlich in Deutschland erleben, in Jena, in der Sparkassen-Arena, reist er nach Deutschland? Genau. Sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf und schauen dann.
Ja, und ich habe dann auch wieder so ein, zwei Fragen dazu. Wie trainiert man jetzt eigentlich die Muskeln wieder ab? Wie trainiert man sich das jetzt eigentlich wieder ab? 5 Tage die Woche 6 Stunden auf dem Bike zu sitzen.
Ach, Schotti, was machst du jetzt? Ich werde weiter Fahrrad fahren. Ich werde weiter, also jetzt nicht 5-mal die Woche, aber ich fahre 3-mal die Woche, werde ich fahren. Ich will die Fitness einfach jetzt mitnehmen. Ich habe ja irgendwie 8-9 Kilo abgenommen und ich fühle mich saugut und ich fühle mich sehr fit. Ich ernähre mich gesund. Ich will genau das weiter fortsetzen. Und habe ja auch das Spinning-Bike zu Hause, also wird das auch über den Winter irgendwie versuchen zu transportieren, sodass ich, weißt du, ich habe ja jetzt so...
Ja, dass du neben nächstes Jahr nicht gleich wieder bei Null anfangen musst, das meint ihr, dieses Halten ist jetzt...
Ich fahre jetzt 3 Stunden Rad und das, ohne dass es mich jetzt total plättet, sondern so, dass es mir Bock macht, weißt du, ich fahre irgendwie 100 Kilometer und komme auch zu Hause an, denke, ist alles in Ordnung, ne? Und das ist natürlich cool, ne?
Cool. Ja. Genau. Ja, absolut. Das kann auch nicht jeder so mal eben aus dem Stand von sich behaupten. Aber das meinte ich ja. Jetzt hast du ja so deine Erfolge schon draufgepackt. Nun heißt es ja, diese Dinge auch halten. Das ist ja eine ganz andere Anforderung als weiteren Aufbau oder es ist Ausbau.
Ist eigentlich ganz witzig.
Zum Start ist ja dann erst wieder mit.
Wir hatten uns ja mal irgendwann über Glaubenssätze unterhalten. Mir ist so klar geworden, ich war auch im Tennis, als ich Tennis gespielt habe, immer einer, der vor allem auch echt fit war. Also ich habe ja auch Sport studiert. Ich bin eine Zeit lang viel laufen gegangen. Glaube ich den Glaubenssatz auch in mir, dass mein Körper das schon machen wird. Ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Ich glaube, ein Glaubenssatz, der mir jetzt auf diesem Weg da gerade auch echt geholfen hat, weil ich immer so eine innere Zuversicht hatte und habe, ich schaff das. Mein Körper macht das so, ne? Ich bin fit. Und
cool.
dann ist vielleicht so eine Grundfitness da, einfach aus meinem ganzen Leben, weil ich immer Sport gemacht habe. Und
Aber genau darum geht's ja auch, ne? Du hast deinen Antrieb, du hast deinen Bock, du hast dein Level irgendwie erreicht auf diesem Fahrrad. Das machen andere am Dartboard und sagen so, ich habe aber diesen Glauben, ich schaff das, ich kann das hinbekommen. Ja, dieser Glaube daran, wie schwierig der Weg auch immer wird, was für Begleitumstände auch da sind. An Bord funktioniere ich. Ja, das alles andere muss ich erleben, aber an Bord funktioniere ich. Da glaube ich ganz fest an mich, das kann ich schaffen. Ja. So, ob ich das immer hinkriege, da hinzukommen oder sonst was, ist eine andere Baustelle. Aber da muss ich ja erstmal das Grundvertrauen in meinen Sport haben. Ich kann jeden schlagen, wenn es für mich läuft. Und weil ich loslassen kann und einfach nur in meine Welt eintauche, kann ich jeden schlagen. So, und dieses Grundvertrauen musst du ja haben, um dann die Begleitumstände zu bewältigen. Jetzt hast du eine tiefe Niederlage erlitten, ohne dich dagegen wehren zu können. Ja, du bist nicht krank geworden oder du hast verkrampft oder dein Bike wurde die Nacht vorher irgendwie zertreten oder sonstige Scheiße. Dieses Ding ist einfach dir vor die Füße geplumpst. So, und damit musst du jetzt erstmal um. Alles, was du bis dahin aufgebaut hast an Power, willst du ja auch behalten, weil das wäre ja nun wirklich verschwendete Zeit ohne Ende, wenn das jetzt alles wieder weggeht.
Ja, und dann ist es, weißt du, dieser Satz, dass der Glaube Berge versetzt. Wir haben das ja auch schon oft gesagt bei Nathan Aspinall, der genau dieser Believer ist, der immer geglaubt hat, er kann das umsetzen, er wird das schaffen, er kann sich auch auf dem Profi-Circuit durchsetzen. Und dessen Glaube hat ihn ja auch dann dahin gebracht, wo wir ihn heute
haben. Ihn am Ende dahin gebracht, wo er heute steht. Ja. Und treibt ihn jetzt zu den nächsten Prüfungen. Ne? Jetzt muss der Glaube halt ein bisschen umfokussiert werden, weil das Ziel ist erreicht. Ne? Das muss aus die Birne gekratzt werden. Jetzt heißt es Konstanz.
Ja.
So wie bei dir. Ne? Du hast dran geglaubt, dran teilnehmen zu können, vom Körper her. Es wäre dir gelungen. Jetzt musst du es refokussieren. Das ist halt nun Juni. Ne? Dann zeigst es den Leuten halt dann.
Ja. Ich würde gerne zum Ende nochmal auch dem Max Walscheid echt einen großen Dank aussprechen. Das ist so cool. Ich bin mit dem jetzt auch permanent im Kontakt und er wollte auch sofort wissen, wie war diese Etappe für dich? Hast du es durchgehalten, Südtirol? Also der ist wie so ein kleiner Coach an meiner Seite gewesen. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Wir sind ja den einen Berg auf Zeit hochgefahren. Also wir sind erstmal.
Nee, das ist auf Zeit. Ich habe nur schreien hören. Ja, komm!
Also wir sind diesen Berg, in Heidelberg sind wir einmal so hochgefahren, dann sagt er runter, so, und jetzt fährst du das Ding so schnell hoch, wie du kannst. Und dann ist der halt hinter mir her, ne? Und das war so geil. Dann fährst du den Berg, sagt er, noch eine Kurve rum. Hinten, jetzt wird's flacher. Und jetzt versucht er ein bisschen zu relaxen. Es kommt gleich nochmal ein Anstieg. Du brauchst Kraft für einen Anstieg, ne? Und als ich dann um diese Ecke war, als wir das Video gesehen hatten, war so, hinten ist es. Und jetzt wird's flacher. Und jetzt schalt noch einen Gang hoch. Und jetzt gib doch mal Gas. Und jetzt schießt du nochmal rein. Und so, das war total geil. Und der Typ, überhaupt nicht aus Atem. Der kommt oben an und
das meine ich nämlich. Genau, Arschloch. Da wollte ich gerade drauf hin. Ich sage, wie kann das denn sein? Was muss der für eine Pferdelunge haben, wenn der dann noch Bock hat, dich da bei der 13 Grad Steigung anzuschreien? Ich habe auch immer gedacht, ich war immer wieder fasziniert von meinem Kumpel, der rückwärts Ski gefahren ist, um mir Skifahren beizubringen. Ich sag mal, du gehst mir gerade so auf die Nüsse, wie nichts anderes sei. Ich krieg kaum 3 Meter geradeaus hin und du fährst rückwärts und feuerst mich nur an und sagst, mach dies, mach das, mach jedes. Ich bin nur fasziniert, dich rückwärts Skifahren zu sehen. Ich kann gar nicht vorwärts Skifahren. Das hat mich so gestört daran. Und aber
ich bin da irgendwie,
dass der noch so viel Kraft hatte, dich anzuschreien, habe ich auch gedacht, okay, der ist woanders unterwegs, ja, in der Lunge. Und dessen, in der Lungenliga.
Dessen Bestzeit da hoch irgendwie ist fast doppelt so schnell, wie ich das gemacht habe. Also das,
ja, krass.
Weißt du, was auch krass ist? Wenn der bergab fährt, fährt der die Kurven, der fährt schneller und du denkst, hä? Wir haben doch fast das gleiche Rad. Ich habe doch so ein geiles Rad. Warum fährt der einfach schneller? Wir rollen doch beide nur. Das macht er so geil mit Gewichtsverlagerung und Druck auf die Reifen und fährt die Kurve geschickt an. Der rollt hier einfach weg. Der ist weg.
Ja,
das ist echt. Das ist echt, also das ist ein Profi. Ist einfach ein Profi.
Ja, klar. Ne?
Ja, der macht das.
Ja, aber siehst du, da kannst du mal sehen, was man da noch alles so lernen kann an Kleinigkeiten,
ja,
die man so gar nicht sieht. Ja, mit Gewichtsverlagerung auf dem Rahmen. Ich dachte, wenn er reintritt in das Ding, rollst du? Wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Aber gut, so ist es.
Schaut dir eine gute Woche?
Ja, ebenfalls, mein Lieber. Lass dich nicht ärgern.
Nein, das
wir sprechen ja spätestens am Sonntag.
Ganz genau. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Game on!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.